Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Miriam Kitt. Herzlich willkommen. Welche Rolle spielten Online-Foren wie 8chan bei dem rassistischen Terroranschlag in Neuseeland? Und haben sich Journalisten durch die Verbreitung des Tatvideos zum Steigbügelhalter des Terrorismus gemacht? Diesen Fragen gehen wir heute bei Medias Res auf den Grund. Jacinda Ardern, die Premierministerin Neuseelands, nach dem rechtsextremen Terroranschlag auf zwei Moscheen in Christchurch, Freitag letzte Woche.
Viele, die von diesem Attentat betroffen sind, sind vielleicht Migranten oder Flüchtlinge. Sie haben sich dazu entschieden, Neuseeland zu ihrem Zuhause zu machen. Und es ist ihr Zuhause. Sie sind wir. Die Person, die diese Gewalttat ausgeübt hat, gehört nicht zu uns. Sie hat keinen Platz in Neuseeland.
They have no place in New Zealand.
Mindestens 50 Menschen wurden bei dem Anschlag getötet, der Täter kurz darauf festgenommen. Mittlerweile wurde bekannt, dass er das Attentat nicht nur live ins Internet übertragen hat. Er hatte seine Tat auch auf diversen Social-Media-Kanälen und Online-Plattformen angekündigt. Besonders im Fokus steht dabei das Online-Forum 8chan, über das sich der Attentäter mit anderen Rechtsextremisten ausgetauscht und auf seine Tat vorbereitet haben soll. 8chan spielt nicht nur in diesem Fall, sondern schon seit längerem für die Radikalisierung und Vernetzung rechtsextremer Gewalttäter eine wichtige Rolle. Darüber konnte ich vor der Sendung mit dem Journalisten und Experten für Online-Communities Dennis Kogel sprechen. Ihn habe ich zunächst gefragt, welche Inhalte auf der Plattform 8chan publiziert werden und ihn gebeten zu beschreiben, was man sich unter der Seite vorstellen kann.
Ja, also die Inhalte sind sehr extrem und für Leute, die sich damit nicht auskennen, nicht täglich damit beschäftigen, auch wahrscheinlich sehr, sehr verwirrend. Also 8chan ist vor allem ein anonymes Imageboard, ein Bilderforum, also sprich ein Forum, in dem Text und Bilder gepostet werden. Die Besonderheit ist, dass die Nutzer dort anonym sind, sich nicht registrieren müssen. Das Ganze funktioniert ähnlich wie das populäre Board 4chan, aber ist eben noch ein bisschen extremer. 8chan wurde 2013 gegründet als Reaktion darauf, dass 4chan, das eben als so die Anarcho-Plattform im Netz gilt, zu autoritär und zu stark reguliert wäre. 8chan hat eine einzige Regel, man solle nichts posten, was in den USA illegal wäre, denn die Server stehen eben in den USA und dementsprechend sieht das dann eben auf der Plattform auch aus. Man sieht dort Nazi-Bilder, glorifizierende Porträts von Hitler, man sieht Manga-Pornos, in denen man teils offensichtlich minderjährige Figuren sieht, hasserfüllte Aussagen, Rassismus und Diskussionen über Videospiele.
Ab wann werden die dort publizierten Inhalte justiziabel?
Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, denn in Deutschland haben wir eine einigermaßen eindeutige Rechtsprechung, zum Beispiel über die Verbreitung gewaltverherrlichender Schriften, über Kinderpornografie, über verfassungsfeindliche Symbole, über Urheberrecht. Aber die 8chan-Server, auf denen die Bilder gespeichert sind, die stehen in den USA, wo es ja wiederum eine andere Rechtsprechung gibt. Und wo zum Beispiel Symbole, die in Deutschland als verfassungsfeindlich gelten, also Hakenkreuze zum Beispiel, durchaus gepostet werden dürfen. Also man kann kurz sagen, es gibt auf 8chan sehr wahrscheinlich Inhalte, die in den verschiedensten Ländern der Welt als illegal gelten. Aber es ist eben sehr, sehr schwer, dafür jemanden zu belangen. Es wäre möglich, wenn man rausfinden würde, dass einer der Nutzer zum Beispiel in Deutschland sitzt und aus Deutschland diese Inhalte postet, aber eben das herauszufinden, das ist eine Herausforderung, denn, wie ich schon gesagt habe, das Forum ist ja anonym, Inhalte werden nach einer gewissen Zeit wieder gelöscht und sind danach noch schwerer zu finden und der Medienanwalt Christian Solmecke, der hat mal gesagt, also über das ähnliche 4chan-Forum, es sei praktisch kaum möglich, diese Seite zu sperren in Deutschland, denn sie unterliege einfach nicht deutschem Recht, man müsse also eben mit ausländischen Behörden zusammenarbeiten. Und das macht es ganz, ganz schwer, da irgendwie eine Rechtsprechung, eine deutsche Rechtsprechung durchzusetzen.
Mhm. Wenn ich jetzt bestimmte Inhalte sehe, muss ich ja auch erstmal herausfinden oder jemand muss herausfinden, wo diese Server stehen, ob man vielleicht eben doch eine Handhabe hat. Wenn ich nun auf rechtlich bedenkliche Inhalte aufmerksam werde, gewaltverherrlichendes oder rechtsextreme Posts oder Posts, die sogar zum Mord aufrufen. Mhm. An wen wende ich mich dann? Kann ich dann einfach den Hörer in die Hand nehmen, die Polizei anrufen und die regeln das?
Ja, dann befindet man sich in einer extrem schwierigen Situation. Also dann muss man sich eben die Frage stellen, ist das überhaupt ernst gemeint? Denn eigentlich ist ja auf dieser Plattform einerseits nichts ernst gemeint und dann wiederum alles. Also man weiß einfach nicht, was man davon halten muss. Und zweitens, man kann auf 8chan theoretisch Inhalte melden. Und was dann passiert, weiß man nicht. Also die Seite scheint zu reagieren vor allem bei Urheberrechtsverstößen, das ist dokumentiert. Zum Beispiel Pornostudios wenden sich regelmäßig an die Seite und sagen, hey bitte, nehmt unsere Pornos von 8chan, das sind unsere Inhalte. Man könnte bei Mordaufrufen zum Beispiel das einer Polizeidienststelle übermitteln. Die steht dann aber wiederum auch vor einem Problem und müsste dann, um genaueres herauszufinden, US-Behörden wahrscheinlich informieren, die dann eventuell dann die Ausgabe von IP-Adressen von 8chan anfordern könnten. Aber das dauert einfach alles sehr lange Zeit und dann ist es auch wahrscheinlich zu spät, wenn es denn wirklich ernst ist.
Wie gut ist denn die Polizei hier in Deutschland auf solche Fälle vorbereitet? Also wenn ich jetzt an einer Dienststelle bei mir im Bezirk anrufe und sage, ja guten Tag, hier ruft gerade jemand zum Mord an Person XY auf, passiert dann überhaupt was?
Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt inzwischen Polizeidienststellen, die sich sehr gut auskennen mit solchen Imageboards und da vor allem in Sachen Rachepornos und unerlaubt eingestellte Nacktbilder ermitteln und da sich auch auskennen. Aber es ist ganz, ganz unterschiedlich. Also manche Dienststellen kennen sich damit nicht aus einfach.
Noch laufen solche Seiten also offenbar ziemlich unter dem gesetzlichen Radar. Welche Gesetze müssten angepasst werden, damit es da eine Handhabe gibt?
Also in Deutschland gilt ja seit 2017 das NetzDG, das Netzdurchsetzungsgesetz. Das verpflichtet soziale Medien, Inhalte zu löschen innerhalb von 24 Stunden, wenn sie rechtswidrig sind. Das gilt zum Beispiel für Facebook und für Twitter, aber nicht für 8chan, denn das NetzDG greift eigentlich nur ab 2 Millionen registrierten Nutzern. Aber 8chan hat ja gar keine registrierten Nutzer. Um also rechtlich gegen 8chan durchzugreifen, müsste man sagen, man müsste eigentlich auch viel kleinere Plattformen zwingen, Inhalte zu regulieren, wenn sie in Deutschland abrufbar sind und strafbar sind. Das klingt jetzt erstmal nach einer guten Idee, aber das zöge, das glaube ich jedenfalls, einen gigantischen Rattenschwanz an Konsequenzen nach sich, die dazu führen würde, dass viele Seiten einfach deutsche IPs, deutsche Rechner blocken würden, weil sie Angst vor Strafen haben. Deutschland würde sich dann also von einem Teil des freien Internets einfach abkoppeln. Eine andere Lösung wäre, wenn Hosting-Plattformen, also Firmen, die für die Netzinfrastruktur verantwortlich sind, für Domains, für Server und so weiter und so fort, gar nicht mehr mit Firmen wie 8chan arbeiten. Das war tatsächlich sehr erfolgreich beim rechten Twitter-Klon Gab und bei der Neonazi-Seite Daily Stormer. Aber auch das ist eigentlich keine perfekte Lösung, weil man damit ja Firmen wie zum Beispiel Amazon, die Server betreiben, entscheiden lässt, wie das Netz wirklich aussieht.
Nachdem der Attentäter seine Tat live ins Internet gestreamt hatte, haben Polizei und Politik dazu aufgerufen, das Video nicht weiter zu verbreiten. Facebook hat etwa laut eigenen Angaben in den ersten 24 Stunden 1,5 Millionen Kopien des Videos gelöscht. Veröffentlicht hat es aber Bild.de auf der eigenen Internetseite, jedenfalls in Auszügen. Handelt es sich dabei nun um eine Straftat?
Also es verstößt meiner Einschätzung nach auf jeden Fall gegen publizistische Grundsätze im deutschen Pressekodex, gegen 11.2 und 11.5. Und es ist ethisch und moralisch absolut verwerflich. Denn diese Bilder vom Attentat, die sind ja von den Tätern zur Verbreitung gedacht. Man hilft also so den Tätern bei ihrer Selbstdarstellung. Und ich finde es absolut unverantwortlich, denn diese Art der Berichterstattung kann, und das hat die Berichterstattung zum Beispiel über Amokläufer in Schulen gezeigt, durchaus Nachahmer inspirieren. Aber gleichzeitig muss man verstehen, Journalisten stehen hier vor einer besonderen Herausforderung. Man trifft eine redaktionelle Entscheidung. Braucht es diese Bilder, um die Tat und den Täter besser zu verstehen, um Menschen darüber zu informieren? Ich würde sagen, bei diesen Fragen, nein, braucht es nicht. Das Video zu posten, braucht es nicht. Aber ob das wirklich ein Strafbestand ist, das ist gerade ganz, ganz schwer zu sagen. Was wir wissen ist, beim Presserat sind inzwischen 35 Beschwerden eingegangen. Das ist erstaunlich viel und es werden wohl auch gerade weitere rechtliche Schritte geprüft.
Eine strenge Rechtslage, was das anbelangt, scheint es offenbar jedenfalls immerhin in Neuseeland zu geben. Dort sitzt ein Neuseeländer, der das Video mehrfach im Netz geteilt haben soll, mittlerweile in Haft. Der Journalist und Experte für Online-Communities Dennis Kogel war das zu dem rechtsextremen Terroranschlag in Neuseeland und der Rolle, die das Online-Forum 8chan dabei spielt. das Bild.de ein Video veröffentlicht hat, das den rechtsextremen Terroristen und Attentäter in Neuseeland dabei zeigt, wie er mindestens 50 Menschen umbringt, hält Bild-Chefredakteur Julian Reichelt für kein Problem. Das hat er in seinem Kommentar, den er in der Bild veröffentlicht hat, deutlich gemacht. Anders sieht das unser Kommentator Stefan Fries. Er findet, Journalisten, die Auszüge aus dem Video verbreitet haben, hätten sich damit zu Mittätern gemacht.
Ja, Mittäter. Die Medien, die sich auf die Logik des Attentäters von Christchurch eingelassen haben, waren Komplizen bei seiner Tat. Denn sie haben das vollendet, was er begonnen hat. Der Täter hat die mediale Verbreitung seiner Tat einkalkuliert. Wer ihm hilft, macht sich mitschuldig. An diesem Verbrechen, aber auch an denen von Nachahmern. Denn dem rechtsextremen Attentäter ging es nicht nur darum, viele Muslime zu töten. Er wollte auch, dass die Welt das erfährt. Nicht nur andere Nutzer haben mit Millionen Kopien und Ausschnitten dafür gesorgt, dass sein Video weiterverbreitet wird, sondern auch viele redaktionelle Medien, die Ausschnitte aus dem Video und Standbilder daraus gezeigt, seinen Namen genannt und Zitate aus seinem Bekennerschreiben verbreitet haben, oft ohne Einordnung. Dass etwa die Bild-Zeitung Teile des Videos online gestellt hat, verteidigt Chefredakteur Julian Reichelt mit dem Argument, Journalismus müsse, Zitat, Bilder der Propaganda und Selbstdarstellung entreißen und einordnen. Dabei kann man die Bilder nicht der Propaganda entreißen, sie sind es selbst. Der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen spricht treffend von Attentatspornografie. Die Bilder haben keinen Informationswert, der über eine Schlagzeile hinausgeht. Auch aus dem Bekennerschreiben des Attentäters, das viele als Manifest bezeichnen, haben Medien zitiert. Was gefährlich ist, wer sich im rechtsextremen Netzmilieu nicht ausreichend auskennt, gerät leicht in ein Minenfeld, finden selbst Fachleute wie Tech-Journalist Kevin Roos von der New York Times. Selbst er wisse nicht, was echt und was nur Medienköder sei. Damit lassen sich Medien hacken, schreibt Netzkenner Sascha Lobo zurecht bei Spiegel Online. Die Botschaften unkommentiert weiter zu transportieren, sei der sicherste Weg, Teil seiner Marketingkampagne für weitere Massenmorde zu werden. Würden Journalisten aus dem Bekennerschreiben zitieren, wenn der Täter es ohne Tat veröffentlicht hätte? Wohl nicht. Warum berichten Journalisten also darüber? Weil er 50 Menschen umgebracht hat. Was heißt das für andere Täter? Wenn sie ihre Ideen verbreiten wollen, sollten sie etwas tun, das ihnen entsprechende Aufmerksamkeit verschafft. Auch der Täter von Christchurch war schon so ein Nachahmer. Er beruft sich auf den Attentäter von Oslo und Utøya, der 2011 77 Menschen tötete und dessen Bekennerschreiben ebenfalls weit verbreitet wurde. Doch daraus haben einige Medien nichts gelernt. So hat etwa die Berliner BZ Bilder von Täter und Sturmgewehr gedruckt. Schlagzeile: Er tötete Unschuldige als Rache für den Terror am Breitscheidplatz. Die BZ verbreitet damit das Rache-Narrativ des Täters. Dabei haben weder er noch seine Opfer am anderen Ende der Welt irgendetwas mit Berlin zu tun. Bild und Ostsee-Zeitung verbreiteten seinen Aufruf, Bundeskanzlerin Merkel zu töten. Natürlich müssen Journalisten über solch eine Tat berichten. Die Frage ist, wie sie das tun. Über die Morde lässt sich auch ohne Bilder vom Täter und Bilder des Täters berichten. Das Bekennerschreiben lässt sich als rechtsextrem einordnen, ohne es kontextlos zu zitieren. So erschien etwa die Hamburger Morgenpost am Samstag mit einer komplett schwarzen Titelseite und dem Text: Der Massenmörder von Christchurch filmte sich bei seiner monströsen Tat, damit diese Bilder um die Welt gehen. Von uns bekommt er dafür keinen Platz. Die Süddeutsche Zeitung erklärte, weder das Video noch Standbilder daraus zu zeigen, um sich nicht die Bildsprache des Täters zu eigen zu machen. Auch das ZDF entschied so. Zu Recht. Auch der Pressekodex fordert von Journalisten, sich bei der Berichterstattung über Gewalttaten nicht zum Werkzeug von Verbrechern machen zu lassen. Journalisten sollten sich auch der Selbstinszenierung der Täter verweigern. Keine Videos, keine Fotos, weder von der Tat noch vom Täter, keinen Namen. Neuseeland hat das schon kapiert. Als der Attentäter am Samstag vor Gericht erschien, durfte er zwar fotografiert und gefilmt werden, sein Gesicht musste aber verpixelt werden. Kriminologen fordern schon seit Jahren, keine Porträts der Täter zu zeichnen, die eine Identifikation mit ihnen erleichtern. Das fördere Nachahmer. Journalisten tragen Verantwortung. Sie können sich nicht von den Folgen ihrer Berichterstattung freisprechen. Es ist keine Selbstzensur, wenn sie nicht alle Details veröffentlichen, von denen sie während der Recherche erfahren. Sie wählen immer aus. Das ist Teil ihrer Arbeit. In vielen Situationen handeln Journalisten heute schon anders als in der Vergangenheit, etwa indem sie nicht mehr Geiselnehmer und Geiseln während der Tat interviewen, wie im Fall Gladbeck passiert, oder indem sie zurückhaltend über Selbsttötungen berichten, was die Zahl der Fälle hat sinken lassen. Es wird Zeit, dass sie das auch bei Terroranschlägen tun, denn Terroristen wollen nicht nur töten, sondern Angst und Schrecken verbreiten. Wer in ihrem Sinne berichtet, wird zum Mittäter.
der Kommentar von Stefan Fries. Kleiner Gesetzentwurf, große Aufregung. Das gab es Ende vergangenen Jahres in der Medienbranche. Grund war die geplante Umsetzung einer EU-Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen in deutsches Recht. Die konnte womöglich die Pressefreiheit massiv einschränken, so die Kritik. Inzwischen wurde der Gesetzentwurf überarbeitet und soll in dieser Woche im Bundestag verabschiedet werden. Stefan Römermann berichtet.
In der EU-Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen geht es im Kern gar nicht um Whistleblower und auch nicht im geplanten deutschen Gesetz, das darauf basiert. Beide sollen vor allem Wissen absichern, also Neudeutsch Know-how, das nicht durch Patente oder ähnliche Schutzrechte für geistiges Eigentum geschützt ist, erklärt CDU-Rechtspolitiker Ingmar Jung.
Zum Beispiel bestimmte Rezepturen für Limonaden ist ein Beispiel, über das wir immer reden, bestimmte Lieferketten, bestimmte Ideen, wie ich meine Logistik aufbaue. Das ist alles nicht gesetzlich geschützt über das geistige Eigentum, aber ist natürlich ein Know-how von wirtschaftlichem Wert und daran besteht natürlich auch ein Schutzinteresse.
Der Gesetzentwurf, mit dem die Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt werden soll, hatte im vergangenen Herbst für Aufregung gesorgt. Kritik kam dabei vor allem aus der Medienbranche. ARD, ZDF, das Deutschlandradio, Privatsender und Presse Rat forderten zusammen mit Verlegern und Journalistenverbänden Nachbesserungen am Gesetzentwurf. Ihre Befürchtung, so wie dieser damals formuliert war, hätten Unternehmen strafrechtlich gegen investigative Journalisten vorgehen können, wenn diese kritisch über ihr Unternehmen berichten, vor allem wenn sie dabei auf firmeninterne Informationen zurückgreifen, die ihnen beispielsweise von Whistleblowern zugespielt wurden. Denn Unternehmen hätten relativ frei festlegen können, was für sie ein Geschäftsgeheimnis ist und was nicht. Henrik Zörner vom Deutschen Journalistenverband.
Deswegen hatten wir die Sorge, dass wenn diese Regelung denn wirklich Gesetz geworden wäre, es immer weniger Journalisten gegeben hätte, die bereit gewesen wären, solch brisantes Material zu veröffentlichen.
Zwar hätten sich Journalisten in einem möglichen Rechtsstreit auf die Pressefreiheit berufen können, doch allein der Aufwand und die möglichen Kosten eines Rechtsstreits könnten viele Journalisten abschrecken, gerade wenn sie als Freiberufler selbstständig und auf eigenes Risiko arbeiten. Auch Whistleblower, die Informationen über Missstände oder gar Gesetzesverstöße im eigenen Unternehmen an Journalisten weitergeben wollen, hätte das ursprünglich geplante Gesetz vermutlich eher abgeschreckt. Denn im Entwurf war auch noch die Rede von einem Auskunftsanspruch. Demnach wären Journalisten womöglich verpflichtet gewesen, offenzulegen, von wem sie ihre Informationen haben, sagt Journalistenverbandssprecher Zörner.
Das geht natürlich überhaupt nicht. Dass der Journalist diese Daten nicht weitergibt, das nennt man in Deutschland Informantenschutz. Und ohne Informantenschutz funktioniert Pressefreiheit nicht.
Im Rechtsausschuss des Bundestages wurde der Entwurf dann in der vergangenen Woche gründlich überarbeitet. Die aktuelle Fassung stellt klar, Unternehmen können nicht einfach so irgendwelche Informationen zum Geschäftsgeheimnis erklären. Und es machen sich weder Whistleblower noch Journalisten strafbar, wenn sie über Missstände in Unternehmen berichten. CDU-Rechtspolitiker Ingmar Jung fand die Aufregung um den alten Gesetzentwurf zwar insgesamt etwas übertrieben, schließlich hätten sich ja Journalisten in einem Prozess immer noch auf die Pressefreiheit und gegebenenfalls auf einen sogenannten rechtfertigenden Notstand berufen können. Trotzdem gefällt auch Jung der nachgebesserte Gesetzentwurf deutlich besser.
Jetzt ist ausdrücklich klargestellt, dass Journalisten damit nicht gemeint sind und dass gerade Pressefreiheit nicht berührt werden soll. Ich glaube, dass nach dem alten Entwurf ist im Ergebnis nicht wesentlich anders gewesen wäre. Aber jetzt ist es klarer und eindeutiger und zweifelloser.
Über so viel Einsicht staunt sogar die Grünen-Obfrau im Rechtsausschuss Manuela Rottmann.
Tatsächlich muss ich sagen, ich bin jetzt ein Jahr im Bundestag, ein gutes Jahr. Und das ist das erste Mal, dass ich es erlebe, dass die Regierungsfraktionen so offen sind für Kritik und sagen, wir verstehen, was ihr hier vortragt, auch die Sachverständigen. Das haben die gemacht. Sie haben die größten Risiken wirklich rausgenommen aus diesem Gesetz. Und deswegen konnten wir als Grüne auch gut zustimmen.
Und auch Henrik Zörner vom Deutschen Journalistenverband ist zufrieden.
Das ist jetzt ein Entwurf, der sehr gut ist für Journalistinnen und Journalisten. Das ist ein Entwurf, bei dem ich davon ausgehe, dass es auch in Zukunft Whistleblower gibt, die sich vertrauensvoll an Journalisten wenden und Journalisten dann eben auch künftig die Möglichkeit haben, Fehlentwicklungen in Unternehmen an die Öffentlichkeit zu bringen.
Stefan Römermann. Genau 4 Monate war der Journalist Billy Six in Venezuela in Haft. Nun wurde er entlassen und ist zurück in Deutschland. Die deutsche Regierung und auch deutsche Medien mussten sich die Kritik gefallen lassen. Sie hätten sich nicht genug für Six eingesetzt. Über die Vorwürfe Michael Borgers.
Billy Six lächelt. Seine Finger zum Victory-Zeichen geformt, streckt er der Kamera entgegen. So zeigen ihn Bilder vom Flughafen in Venezuela. 119 Tage hat der deutsche Journalist dort in Haft gesessen. In seiner Heimat hat in dieser Zeit die Organisation Reporter ohne Grenzen immer wieder auf sein Schicksal hingewiesen, so wie hier im Deutschlandfunk-Geschäftsführer Christian Mier.
Es geht hier ganz klar darum, einen Journalisten wegen seiner journalistischen Arbeit zu drangsalieren.
Auch andere Medien berichten nach der Verhaftung über den Fall. Dennoch kommt früh der Vorwurf auf, deutsche Medien würden sich zurückhalten. Weil Six ein rechter Journalist ist, fragt bereits nach einem Monat ein Autor im Online-Magazin Tischis Einblick. Der 32-Jährige arbeitet für die Junge Freiheit. Die überregionale Wochenzeitung versteht sich als konservatives Medium. Für viele Experten gilt die ehemalige Schülerzeitung als Organ der neuen Rechten. Die Bundeszentrale für politische Bildung ordnet sie als Sprachrohr einer radikal-nationalistischen Opposition ein. Billy Six versteht sich als Investigativjournalist. 2016 macht er Schlagzeilen, als er mit einem anderen Journalisten die Redaktion des Rechercheverbunds Korrektiv besucht.
Und das Ganze ist dann halt ein bisschen aus dem Ruder gelaufen.
Räumt Six selbst später im Interview mit dem russischen Auslandssender Russia Today ein. Die Männer dringen in die Räume ein, rufen Lügenpresse und Propaganda. Aus Six Sicht hat Korrektiv fehlerhaft über den Absturz des Flugs MH17 über der Ostukraine berichtet. Die Macher der später preisgekrönten Reportage hatten herausgefunden, dass russische Offiziere für den Angriff verantwortlich waren. Recherchen über oder Verbindungen zu Russland ziehen sich wie ein roter Faden durch das journalistische Leben von Six. 2013 ist es offenbar Moskau, das ihm nach seiner ersten Inhaftierung im Ausland hilft. Damals sitzt der Kriegsreporter in einem syrischen Gefängnis. Nach seiner Freilassung heißt es in einem Video der Jungen Freiheit:
Doch am 5. März übergab ihn das syrische Außenministerium in Damaskus in die Obhut russischer Diplomaten.
Damals erklärt Six wieder in Deutschland vor der Bundespressekonferenz:
Deshalb großen Dank an die Leute dort, an die russische Regierung überhaupt, speziell den Minister Lavrov.
Und auch nach seiner Rückkehr aus Venezuela richtet sich der Dank seiner Familie an Moskau. Der Bundesregierung werfen die Eltern in einem öffentlichen Schreiben vor, die Freilassung sogar eher blockiert als befördert zu haben. Beweise dafür gibt es nicht. Im Gegenteil hat die Bundesregierung immer wieder auf ihre diplomatischen Bemühungen verwiesen, sowie eine Sprecherin des Außenministeriums Ende Februar vor Journalisten.
Dass wir einen zweiten Haftbesuch durchführen konnten und den Fall weiter mit Hochdruck konsularisch betreuen.
Man sei froh, dass der Fall Billy Six nach intensiven Bemühungen eine positive Entwicklung genommen habe, heißt es nach Bekanntwerden der Freilassung aus dem Außenamt. Verschiedene AfD-Politiker dagegen reklamieren den Erfolg für sich und Russland. Er danke Außenminister Lavrov für seine Intervention, schreibt beispielsweise AfD-Außenpolitiker Peter Büstron auf Twitter. Ob Six sich selbst öffentlich in Deutschland äußern wird, ist fraglich. Er darf nicht in den Medien über seinen Fall sprechen. So sehen es die Auflagen vor, unter denen er entlassen wurde.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Yvonne Backhaus. Ich bin stellvertretende Chefredakteurin beim Hanauer Anzeiger. Unsere Schlagzeile für morgen lautet: Hanau und der 19. März, Zeit zum Erinnern. Der 19. März ist ein ganz besonderer Tag für die Brüder Grimmstadt Hanau, weil 1945 fast 90% der Innenstadt, also der Altstadt, zerstört wurden. Wir haben dafür eine Zeitzeugin gefunden, es gibt nicht mehr so viele. Lilli Müller ist 102 Jahre alt und ich habe mich mit ihr getroffen und wir haben uns lange unterhalten und viele Fotos angeguckt und es ist eine ganz bewegende Geschichte geworden.
Das war's mit Medias Res für heute. Am Mikrofon Miriam Kitt. Tschüss.